auf dem Feld allein, Pause machen, Butterbrote essen. Und dann kommen die Engel, dann kommt ein Engel, dann kommen die Engel, dann wird ihnen etwas verkündigt, was sie eigentlich kaum für möglich halten. Ein Märchen, märchenhaft vielleicht, aber sicherlich kein Märchen. Das Lukas-Evangelium, Lukas, der das Evangelium geschrieben hat, legt sehr, sehr viel Wert darauf, dass es kein Märchen ist. Er macht deutlich, dass zu dieser Zeit, als das geschehen ist, dass Augustus Kaiser in Rom war, Augustus der Friedensfürst, der Friedenskaiser, er lebt das, er webt das in die ganz normale Weltgeschichte ein, Augustus. Die Kriege sind geschlagen, die Feinde sind besiegt, Augustus, die Römer haben Zeit, sich um Dinge zu kümmern, einmal um das Mittelmeer, die Seeräuber werden mächtig in die Enge getrieben und sie haben Zeit, dass der ganze Erdkreis geschätzt würde. Das heißt, sie haben gezählt, sie haben durchgezählt. Ein Weltreich erobert, wie viel Steuern lässt sich da wohl verdienen? Wie viele Soldaten können wir von hier, von da, von dort nehmen? Lässt sich schon der nächste Krieg absehen und ausrechnen und finanzieren? All diese Dinge. Sie haben Zeit, Augustus hat Zeit, er ist der Friedensfürst. Er hat mit den Römern die Möglichkeit, noch mal richtig durchzuschnaufen und zu gucken, was wohl die nächsten Schritte sind. Und daran kann man sich erinnern. Handel kann man machen, Mittelmeer ist frei, die Seeräuber sind besiegt. Und das mit den Steuern. Sogar als Jesus noch oder schon mit seinen Jüngern unterwegs ist, wird ihm diese Frage, 30 Jahre danach, wird ihm diese Frage noch gestellt. Ist es rechtens, dass man den Römern, als frommer Jude, den Römern Steuern bezahlt? Was sagst du? Und alle erwarten, natürlich sagt er, nur Gott, dem Herrn, darf man Steuern bezahlen, der Tempel muss finanziert werden. Und er lässt sich so einen Silbergroschen geben und sagt, was für ein Symbol ist da drauf? Und es wird gesagt, naja, Symbol des Kaisers, na dann gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Daran kann man sich noch erinnern, die Römer damals, das war die Zeit, als man anfing, Steuern zu erheben, nicht nur Quirinius in Syrien, sondern überhaupt, überall. Die Römer hatten Ruhe, die Schlachten waren geschlagen. Daran können wir uns erinnern, jawohl, das hat uns bewegt damals, bis heute eigentlich noch. Und eigentlich sogar noch der Aufstand 70 nach Christus und eigentlich noch der Aufstand 135 nach Christus hat diese Frage gehabt. Was bilden sich diese Römer eigentlich ein? Aber sie hatten die Macht, sie hatten die Möglichkeit. Alle anderen Rivalen waren ausgeschaltet. Märchenhaft. Und doch kein Märchen, etwas, was in der realen Geschichte geschehen ist. Man kann es datieren, man weiß es, ja, daran kann ich mich damals noch erinnern. Das war die Zeit, ja, das stimmt. Eine Geschichte, die auch noch anders ist als alle anderen Königsgeschichten zur damaligen Zeit. Euch ist heute der Heiland geboren. Im Evangelium des Lukas werden dann drei Namen oder drei Bezeichnungen dafür gewählt. Soter, der Erlöser, Christos, der Gesalbte, also das Pendant zum hebräischen Messias, der Gesalbte. Und dann Kyrios, der Herr, aus dem sich das deutsche Kaiser ableitet. Kyrios, der Herr, der Weltenherrscher, der Erlöser. Es ist etwas ganz Besonderes, ein ganz Besonderer ist geboren, nicht nur ein Weltenherrscher, nicht nur jemand, der den Erdkreis zählen lassen kann und sagen kann, wo die Gelder hingehen, sondern jemand, der mehr ist, als dass er alle Macht in Händen hält, der sogar Erlöser ist, der der Gesalbte ist. Und dann hier in einer Krippe, ist wunderschön, ein wunderschönes Stück. So etwa muss das ausgesehen haben, damit das Stroh nicht unbedingt, die Nahrung der Tiere nicht unbedingt auf dem feuchten Untergrund zu liegen kommt, sondern etwas höher. Dieser Besondere wird geboren in so eine Krippe gelegt und dann hier im Niemandsland, wo ist denn schon Bethlehem, ein Vorort von Jerusalem? Es gibt größere Städte, es gibt reichere Städte, es gibt besser erschlossenere Städte. Jerusalem zur damaligen Zeit ein kleiner Vorort von irgendwo. Was ist Jerusalem? Groß ist Rom, groß ist Alexandria, groß ist Athen, aber Jerusalem? Bethlehem, der Vorort. Was ist das für eine merkwürdige Königsgeschichte? Derjenige, der alle Macht haben wird in Händen und hat in Händen, wird in diesem merkwürdigen Vorort geboren. Und dann wählt er sich Hirten aus, denen es verkündigt wird. Hirten. Hirten, die die ganze Nacht durcharbeiten müssen. Die schlafen, wenn andere arbeiten, die arbeiten, wenn andere schlafen. Kann man diesen Leuten überhaupt vertrauen? Ganzen Tag draußen in der Finsternis, in der Wildnis, irgendwo. Raue Leute. Unbedeutende Hirten. Sind das eigentlich die richtigen Verkündiger einer Königsgeschichte? Eigentlich würde man erwarten, da müssten jetzt irgendwelche Herolde mit einer Posaune durchs Land ziehen, hin und her und ausrufen, ein neuer König ist geboren, ein neuer König ist geboren. Man stellt sich ein bisschen anders vor. Ach, euch, sagt ihr, ist also in dieser Nacht ein Engel erschienen und hat euch den Weg gezeigt. Und dann sind ganz viele Engel und Sternchen euch erschienen und haben euch den Weg gezeigt. Na, das war ja wohl der Weg von der Kneipe nach Hause, Engel und Sternchen. Schlaft euren Rausch aus, ihr Spinner. So oder so ähnlich würde man doch reagieren auf Leute, die jetzt gar nicht königlich angezogen sind, die keine Trompete, keine goldenen im Mund haben und irgendwas Königliches vor sich hin posaunen, sondern Hirten, die noch sehr verschlafen und irritiert erzählen von Engel und Sternchen und Engel, die was erzählen und ganz leuchtend und ich weiß auch nicht. Schlaf deinen Rausch aus, du Spinner, Engel und Sternchen. Da hat dir jemand wohl irgendwas erzählt. Waren das eigentlich die richtigen Zuhörer und die richtigen Botschafter für so eine Botschaft? Der König der Welt, der Erlöser des Erdkreises ist geboren. Aber es wird deutlich, dass Gott da seine eigene Handschrift drin hat. Was ist das wohl, wenn Gott so einen Weg auswählt, wenn er diese Männer auswählt, wenn er diese Krippe auswählt, wenn er einen Vorort von einem unbedeutenden Örtchen in Judäa, wo liegt Judäa überhaupt, was ist Israel überhaupt? Das hat doch keinen Römer interessiert, wer Judäa ist und wo Jerusalem liegt. Hauptsache, das Geld kommt zusammen. Hatte Jesus nicht später auch gesagt, ihr mühseligen und Beladenen, kommt zu mir? Ist Jesus nicht gerade derjenige, der sich ruchbar macht, weil die Menschen ihm nachsagen, na, der setzt sich an einen Tisch mit Zöllnern und Huren, was ist das denn für ein Prophet? Der soll der Sohn Gottes sein, der Erlöser, der Messias. Das sind doch unheilige Leute, mit denen der sich da umgibt. Eigentlich beginnt das, was man Jesus später vorwirft, genau in der Weihnachtsgeschichte auch schon. Hirten bei einem Vorort von einem unbedeutenden Hauptstadtörtchen, wo liegt Jerusalem? Wer weiß das schon? Eine Botschaft, die etwas merkwürdig, etwas seltsam ist. Jesus sagt später zu seinen Jüngern, lasst die Kinder zu mir kommen, wehret ihnen nicht. Diejenigen, die in der damaligen Gesellschaft gar keinen Wert haben, zu denen sagt Jesus, lasst sie zu mir kommen, sie haben bei mir einen Wert. Er umgibt sich mit Menschen, die keinen Wert haben. Er offenbart sich Hirten, die von sich selber wissen, wir sind nicht angesehen in dieser Welt, die auf das Geld verdienen, auf das große Gold Wert legen, die Römer, die das Land zählen, um Gelder, um Steuern zu erpressen. Euch ist heute der Heiland erschienen. Euch, wer sind wir eigentlich, dass dieser uns erscheint? Ist egal, wie die anderen über mich denken, hat der Hirte gerade gesagt. Ich weiß jetzt aber auf jeden Fall, Gott möchte, dass ich mit dabei bin, dass wir mit dabei sind. Das ist offensichtlich etwas, was den Hirten so unter die Haut gegangen ist. Und das Evangelium des Lukas berichtet das ja. Sie sind sofort ausgeschwärmt in die Ortschaften und haben das berichtet, waren begeistert von dem, wir sind von Gott wertgeachtet. Erinnern wir uns daran, dass Jesus das ja auch sagt: Was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Das scheint offensichtlich eine Grundsatzentscheidung unseres Herrn zu sein, sich so zu offenbaren und diese zu erwählen. Ein neuer Bund, eine ganz andere Art und Weise, mit Menschen umzugehen und sie für wert zu achten. Jesus bezahlt am Kreuz für unsere Schuld, weil er weiß, dass all das, was wir an guten Taten tun könnten, an Geld uns erkaufen könnten, Almosen spenden oder was auch immer man tun könnte, das reicht ja doch nicht aus. Die Großen und Reichen und Herrlichen dieser Welt könnten nichts auf den Tisch legen, wo Gott sagen könnte, ja, dafür kriegst du den Himmel. Dafür ja, für dieses Stück Gold, wunderschön, dafür kommst du in den Himmel. Gott macht deutlich, dass wir als Menschen nichts auf den Tisch legen könnten, wo er uns dafür annehmen müsste. Die Bibel sagt, dass wir Sünder sind, von Anfang an. Dass wir mit unserer Art und Weise so verdreht sind, so seltsam ausgerichtet aufs Materielle, auf Dinge, die vor Gott eigentlich gar keinen Wert haben. Und das wollen wir auf den Tisch legen, wenn Gott uns den Himmel geben müsste, kaufen mit so etwas. Wie viele gute Taten müsste man für die erste Stufe in Richtung Himmel denn zahlen? 5-mal Almosen und 3-mal jemand über die Straße geholfen? Oder was müsste man auf den Tisch legen, um sich das wirklich erkaufen zu können mit guten Taten? Oder müsste man zur letzten extremen Tat greifen, dass man sich in die Luft sprengt, um irgendeinen Unguten mitzunehmen? Ist das die richtige Art und Weise damit? Welche guten Taten müsste man denn Gott hinlegen, um zu sagen, jetzt musst du mich aber annehmen? Oder es gibt diese andere Wegstrecke, dass Gott selber kommt. Und dass er sich nicht die großen und wertvollen Menschen dieser Welt aussucht, sondern gerade die Niedrigen. Gerade zu den Kindern sagt, lasst sie zu mir kommen. Gerade mit denen zu tun hat, vor denen andere ihre Nase rümpfen. Was ist das denn für einer? Der kann ja noch nicht mal richtig Hebräisch. Du kommst doch aus Galiläa, hast doch eine so merkwürdige Aussprache. Das hört man doch. Das scheint eine Grundsatzentscheidung unseres Herrn zu sein. Ich erwähle diejenigen, die sonst von niemandem erwählt sind. Und das spüren die Hirten. Das ist die frohe Botschaft. Das ist Teil der frohen Botschaft. Paulus denkt darüber nach. Im Philipperbrief, Kapitel 2, sagt er, Christus hat sich erniedrigt, ist Mensch geworden wie wir, einer von uns, ist gehorsam geworden, hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Wie sollte er uns nicht alles schenken, dieser Gott, der sein Liebstes uns gibt und in so eine Krippe hineinlegen lässt und sich dann offenbart denen, die vor der Welt nichts zählen. Offensichtlich scheint ihm das etwas wert zu sein, scheint es ihm wirklich ernst zu sein. Selbst ich darf kommen. Selbst ich darf zu ihm gehen. Und das hat offensichtlich die Botschaft der Hirten durchschlagskräftig gemacht, dass alle Leute gesagt haben, na, wenn du das so sagst, das ist ja wohl offensichtlich wahr. Bethlehem, die frohe Botschaft. Offensichtlich ist es nicht nur die frohe Botschaft, dass der Erlöser geboren ist, sondern die Art und Weise, wie er es offenbart, wie er kommt, wie er sich zeigt. Das macht die Glaubwürdigkeit dieser frohen Botschaft aus. Entweder Gott erniedrigt sich ganz, um auf unserer Augenhöhe zu sein und sich zu zeigen. Wenn er nur irgendetwas von mir erwarten würde, müsste ich sagen, Herr, was ist denn wirklich rein und heilig, was du annehmen müsstest von mir aus meiner Hand? Ist nicht alles so schmutzig wie die Kleider der Hirten, alles mit ein wenig Kot und Dreck vom letzten Nacht Kampf vielleicht mit einem Löwen oder von einem Bären oder Wolf oder was auch immer sich so ein kleines Schäfchen nehmen wollte. Die Hirten haben es verstanden, wenn er sich uns offenbart, dann meint das wirklich ernst. Das ist es ihm wirklich ernst, uns als Menschen zu erlösen. Dann will er das wirklich. Dann sucht er sich nicht nur die Creme de la Creme von den Leuten, die oben alles mit Gold bestickt haben, aus, sondern dann meint er es wirklich ernst. Er will die Sünder erlösen. Er sucht sich ja uns aus. Er hat sich uns offenbart. Die frohe Botschaft, Bethlehem, Micha 5, ist die Stadt, wo Isai, der Vater Davids, mit seiner ganzen Familie, mit seiner Sippe ansässig war. David war der siebte Sohn des Isai, recht jung ist er König geworden. Isai hatte gedacht, dass dieser Sohn, dieser David, der ist noch so klein und so unerfahren, er sieht zwar nett aus, aber den kann man doch nicht zum König machen. Den hat Gott erwählt, das ist der zweite König Israels geworden, David. Aus diesem Geschlecht soll mir der hervorgehen, der Israel erlösen soll, der Heiland aller Welt sein soll, Bethlehem. Bethlehem, der du die Kleinste bist unter den Hirtenstädten Israels. Und wieder kommt dieses Stückchen hervor, der du das Kleinste, das unwürdigste Städtchen bist. Aus dir soll mir kommen, der die Welt erlösen soll. Offensichtlich meint es Gott ernst damit. Niemand ist so unwürdig, dass er nicht zu Christus kommen dürfte. Keine gute Tat, aber kommen. Nicht etwas vorweisen, denn was könnte ich vorweisen, sondern sich und sein eigenes Leben bringen. Ihm in die Hand legen, Herr, ich habe keine Geschenke, ich bin völlig unvorbereitet, ich weiß gar nicht, was ich dir geben, was ich dir schenken sollte, nimm mein eigenes Leben, nimm mich doch selber, du hast dich doch auch geschenkt, ganz und gar. Alle Welt erwartete den Messias natürlich, und wie erwartet ein Mensch einen großen Erlöser, erwartet ihn mit Gold und Silber und mit irgendwelchen Waffen, mit denen man andere Leute einschüchtern kann. Wenn man Menschen etwas mitbringt, die dafür nichts bezahlen können, dann nennt man das Geschenk. Erlösung als Geschenk. Deswegen machen die Christen sich zu Weihnachten Geschenke, um das noch einmal deutlich zu machen. Du musst für dieses Geschenk nichts bezahlen, denn das ist ein Zeichen für das Zentrum unseres Glaubens. Gott schenkt seinen Sohn, ohne dass du etwas bezahlen musst. Aber eigentlich könntest du was bezahlen, so wie du aussiehst. Guck dich doch an, was kannst du schon bezahlen? Auch mit einem schwarzen Anzug kann man letztlich nichts bezahlen. Wenn Gott hinter meine Fassade, hinter deine Fassade gucken würde, würdest du das wirklich gerne Gott geben als heilige Bezahlung für den heiligen Himmel? Könnten wir das wirklich ernsthaft versuchen wollen? Geschenk, Erlösung als Geschenk. Er legt seinen Sohn ganz unten, ganz niedrig hin, damit niemand den Eindruck hat, dass er doch wohl zu gering wäre für diesen großen Herrn, der kommen will. Darum schreibt Paulus in Philipper 2, achte einer den anderen höher als sich selbst, denn Christus ist doch auch ganz niedrig geworden. Weil wir für ihn so wertvoll sind, dass er sich gibt, dass er sein Leben für uns gibt. Weil er ganz unten sich hingelegt hat und dann sogar ans Kreuz gegangen ist für uns. Darum macht es in der Gemeinde genauso. Einer achte den anderen höher als sich selbst. In der Welt ist es anders. Wenn du etwas bist, etwas hast, etwas darstellst, bist du höher als andere. Weil du wertvoller bist, weil du leistungsfähiger bist, weil du mehr auf den Tisch legen kannst, größere Geschenke, besseres Geschenkpapier. Darum achte einer den anderen höher als sich selbst, weil Jesus den Weg von unten geht, den unteren Weg geht. Hat sich der Herr dieser Welt nicht in die Krippe gelegt? Hat er sich auf dem Weg zum Kreuz nicht anspucken lassen von allen, von den Frommen und von den Soldaten, vom einfachen Volk und von allen, die da rumstanden? Darum achte einer den anderen höher als sich selbst. Was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist dann der rote Faden durch Weihnachten. Das ist dann der rote Faden durch das Handeln Gottes hindurch. Erlösung als Geschenk. Wir dürfen zu ihm kommen, indem wir ganz und gar unser Leben in seine Hand hineinlegen. Natürlich hätten Maria und Josef fragen können: Herr, mein Gott, warum lässt du das zu? Wenn dieser unser Sohn, der Messias dieser Welt, der König aller Könige sein soll, warum können wir ihn nicht in Gold und Silber einwickeln? Warum in eine Krippe? Warum lässt du das zu? Warum können wir ihn nicht ehren als Eltern? Wir haben nichts. Warum lässt du das zu, Gott? Maria und Josef hätten fragen können, warum denn nur in eine Futterkrippe? Warum werden wir so gering gehalten von dir? Weil Gott vorhat, der Welt deutlich zu machen, dass es ihm wichtig ist, dass er bereit ist, den unteren Weg zu gehen. Er legt seinen Sohn in eine Futterkrippe. Nun, ich habe meinen Sohn oder meine Söhne, auch meine Töchter, nicht in eine Futterkrippe gelegt. Wer würde das von euch machen? Als Zeichen zu Weihnachten, weil unser Herr das getan hat, lege ich ab jetzt meine Kinder nur noch in die Futterkrippe. Wir würden Schwierigkeiten im Gesundheitsamt kriegen oder mit dem Jugendamt oder beiden oder was auch immer. Das ginge gar nicht. Gott macht das, um deutlich zu machen, dass er ernsthaft bereit ist, den unteren Weg zu gehen. Und wer zu ihm gehört und das verstanden hat, geht mit ihm diesen Weg. Darum, was du einem dieser Geringsten getan hast. Vor dem WDR kam das in Düsseldorf im CVJM, die größte Weihnachtsfeier ist für die Obdachlosen. 700, 800 Leute können da verköstigt werden, seit 90 Jahren, das kam extra im WDR. Ist das nicht die Art und Weise, wie wir als Christen mit Menschen umgehen sollen, Menschen, die wirklich gering sind, ihnen das Geschenk Gottes nahezubringen, der du nichts hast und nichts bist? Gott hat dich lieb, er hat dich angenommen, er hat den Preis für dein Leben auf den Tisch gelegt und ist bereit, für deine Schuld und Sünde zu bezahlen. Jesus hat sich umgeben mit Menschen, die genau wussten, sie sind an dem, was in ihrem Leben passiert, selber schuld. Na, du bist doch selber schuld, du hast doch Drogen genommen. Du bist doch selber schuld, du hast doch diesen Kredit aufgenommen und bist an diesem Kredithai und... Wir sind sehr schnell mit der Verurteilung der Leute, die ja doch selber schuld sind. Aber sind wir, bin ich nicht selber auch schuld an dem einen, an dem anderen? Hoffentlich und ein Glück wisst ihr nichts davon. Sind wir nicht selber schuld, wenn Jesus sich mit Zöllnern und Huren umgibt? Hätte man und hat man ihm ja auch gesagt, der sitzt mit den Zöllnern an einem Tisch, die nehmen uns doch aus. Das sind doch Betrüger, Huren, die müssen doch nicht diesen Beruf ausüben. Selber schuld. Jesus umgibt sich mit Menschen, die selber schuld sind, die wissen, dass sie Schuld haben. Das, was uns manchmal davon abhält, unser Leben in die Hand Jesu hineinzulegen, ist, dass wir nicht mehr wissen, dass wir selber schuld sind. Die Gesellschaft ist schuld. Ich bin so geworden, weil mein Vater. Und dann kommt irgendeine Geschichte, die deutlich macht, dass du nicht schuld bist, sondern dein Vater, Mutter, Gesellschaft, wer auch immer. Aber du nicht. Dann bist du nicht bei Jesus angekommen innerlich, wenn du nicht sagen kannst, ich selber habe meinen Teil dazu beigetragen, ich selber habe manches vermurkst in meinem Leben. Jesus umgibt sich mit diesen Menschen, die wissen, ja Herr, ich habe eigentlich vor dir nichts zu melden, ich bin eigentlich, uiuiui. Preis den Herrn, dass er in der Weihnachtsgeschichte deutlich macht, dass es ihm wirklich ernst ist damit, dass mühselige und beladene Gescheiterte zu ihm kommen dürfen. Und deswegen sagt Paulus im Philipperbrief, Darum achte einer den anderen höher als sich selbst. Was ihr einem der Geringsten getan habt, sagt Jesus am Ende seines Lebens, das habt ihr mir getan. Das scheint Jesus sehr, sehr wichtig zu sein.